The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 11. Juni.
Wir haben damit begonnen, die strukturellen Probleme unserer Wirtschaft konsequent zu beseitigen. Wir haben in vielen Bereichen in den Jahren Reformen.
Der Herbst der Reform hat längst angefangen.
In der Europäischen Union auf die Notwendigkeit von Reformen.
Wenn der Kanzler über Reformen spricht, dann bekommen viele Schnappatmung. Bei Merz klingt Reform immer nach Kürzen, Streichen, Entbehrung. Er ist der Melker mit den kalten Händen. Merz ist eben kein Winston Churchill, der als britischer Premier einst den Nazis die Stirn bot und sein Volk auf diese Reise mitnahm. Er habe als neuer Premier nichts zu bieten, sagt er im britischen Unterhaus, außer Blut, Schweiß und Tränen.
I have nothing to offer but blood, tears and sweat.
Aber er zeichnete das Bild, das Zielbild, die Vision, warum sich denn der Kampf gegen Hitlers Truppen lohnt.
Whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds.
Es ginge darum, sagte Churchill, die Insel zu verteidigen und zu kämpfen und niemals aufzugeben, das Zielbild in einem Wort, Sieg.
Victory. Victory at all costs. Victory in spite of all terror. Victory however long and hard the road may be.
Jetzt muss Merz nicht wie der alte Churchill einen Krieg gegen eine finstere Diktatur kämpfen. Tja, aber mitreißen wäre schon nicht schlecht, denn Deutschland kämpft ökonomisch und politisch gegen keinen übermächtigen ausländischen Feind, sondern nur gegen sich selbst, den eigenen Schweinehund. Das Ziel ist auch nicht Sieg, sondern Zukunftsgewinnung. Deutschland braucht eine Kernsanierung. Das Land hat immer noch Substanz, die neu aktiviert werden muss. Da lohnt es sich doch mal, einen Blick nicht nur auf die Schwachstellen zu werfen, sondern auch auf die Vermögenswerte, die dieses Land immerhin Platz 3 in der Welt hinter USA, China, ja, vor Indien, vor Japan, vor Frankreich, vor Großbritannien ist Deutschland auf Platz 3. Es lohnt sich also, einen Blick auf die Vermögenswerte zu werfen. Vermögenswert Nummer 1, das deutsche Unternehmertum. Es besteht zu 99,4% aus Firmen mit weniger als 500 Beschäftigten und unter 50 Millionen Euro Jahresumsatz. Die meisten sind Familienunternehmen. Das ist das Gold, das in Deutschland nicht unter der Erde vergraben ist, sondern über der Erde sich angesiedelt hat. Das ist das Elixier der deutschen Wohlstandserzeugung. Seit jeher schon. Wolfgang Krupp, der Trigema Haudegen, wurde zur hörbaren, zur markanten Stimme für die Werte auch des Mittelstandes.
Und wenn ich sage, ein Mitarbeiter kommt zu mir und den brauche ich, weil ich damit Geld verdienen kann, dann ist es selbstverständlich, dass ich auch für diesen Mitarbeiter eine Verantwortung habe.
Die Familienunternehmen warten eben nicht auf Subventionen von Schwarz, Rot, von wem auch immer, sondern auf Entfesselung. Sie sind geknebelt von tausend und einer antiquierten Regelung. Beispiel unsere Stromnetze. Der Bau einer neuen Stromtrasse dauert, raten Sie, 8 bis 10 Jahre. Und von diesen 8 bis 10 Jahren sind 6 bis 8 Jahre für das Genehmigungsverfahren notwendig. Das sind Zeiträume, die für ausländische Investoren, die derzeit gerne Datenzentren und dafür auch Stromtrassen bauen würden, einfach inakzeptabel. Ergebnis: Das Geschäft landet zu einem großen Teil in Frankreich. Vermögenswert Nummer 2. Die Migration. Das Wirtschaftswunder der 50er, 60er Jahre wurde nur möglich dank der über 2 Millionen ausländischen Arbeiter, die nach Deutschland gekommen sind. Und sie haben mit ihrer Arbeitskraft mitgeholfen, die Industrie Made in Germany wirklich stark zu machen. Bis heute spielen sie eine zentrale Rolle. Auch die, die danach gekommen sind, eine zentrale Rolle in den Fabrikhallen, in den Küchen der Restaurants, bei Bus- und Bahnfahrunternehmen, in den Krankenhäusern, in vielen Berufen haben rund die Hälfte der Menschen eine Einwanderungsgeschichte. Aber das Arbeitskräftepotenzial der neuen Einwanderer, auch der, die nach 2015 gekommen sind, bleibt oft ungenutzt. Viele dürfen nicht arbeiten, zu viele sind ins Bürgergeld abmarschiert und Fakt ist, die Arbeitslosenquote unter Ausländern ist fast doppelt so hoch wie der Bundesdurchschnitt. Das muss verändert werden. Diese Menschen gehören an die Arbeit und nicht an den Hauptbahnhof. Vermögenswert Nummer 3 ist das Geld selber, das die Deutschen auf der hohen Kante haben. Kaum ein Land auf dieser Erde ist mit Geld und guten Kontoständen so gesegnet wie diese Bundesrepublik. Laut Finanzminister hat allein der deutsche Kleinsparer fast 4 Billionen Euro auf dem Konto, vieles davon unverzinst bei den Sparkassen auf Sparbüchern. Für den Onkel Heinrich ist das der berühmte Notgroschen. Aber man könnte es auch dummes Geld nennen. Es liegt darum, es verliert an Wert, denn die Inflation, die frisst sich in diese Billionen Gelder rein. Zwischen 70 und 90 Milliarden pro Jahr verlieren die Deutschen an Kaufkraft, indem sie ihr Geld unterhalb der Inflationsrate anlegen. Also eine Reform des Kapitalmarktes und neue Anreize, diesen Kapitalmarkt zu betreten, das würde dem Land sehr helfen, besser jedenfalls als neue Schulden. Fazit: Wenn Friedrich Merz heute im Bundestag auch über Reformen spricht, dann sollte er auch über die Vermögenswerte sprechen und dann muss er den Deutschen gar nicht so viel zumuten, sondern vielleicht diesem Staat und den Staatsbediensteten etwas zumuten, die uns an der Wertschöpfung hindern. Deutschland braucht Massenentlassungen, aber nicht bei Bosch, Volkswagen und im Mittelstand, sondern im öffentlichen Dienst. Und dort wiederum nicht in Krankenhäusern und Kindergärten, sondern bei den Bürokraten, die in ihrer Wut auf das Kreative und Eigenständige und ihrer Lust an Regulierung, Normierung und Archivierung den Unternehmergeist im Lande töten. Merz muss das Land also nicht einer Schmerztherapie unterziehen, sondern es entfesseln. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Professoren Lars Feld und Justus Haukapp sprechen Klartext zum Standort Deutschland.
Da kann man die Alarmsignale nicht schrill genug formulieren.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert die neuesten Inflationsdaten aus den USA und wir schauen auf ein Highlight, das der Welt hoffentlich viel gute Laune macht. Der Kanzler hatte für gestern Abend eingeladen. Es wurde spät. Er hatte eingeladen, nicht zur konzertierten Aktion, das war ihm wichtig, aber er wollte sich ja schon einigen mit den Arbeitgebern, den Gewerkschaften und den Spitzen seiner eigenen Regierung. Das Ziel, Reformen für Deutschland, endlich mal auf den Weg bringen. Die Themen im Allgemeinen sind klar, die Themen im Besonderen, Arbeitsmarkt, Bürokratieabbau und Steuern. 21 Fragen hatte man an die Sozialpartner vorab geschickt, damit da keiner einfach zum Labern vorbeikommt, sondern Präzision war gefragt, das der Wunsch von Friedrich Merz. Herausgedrungen ist nichts bis heute Morgen 6 Uhr. Die Sozialpartner hüllen sich in Schweigen. Vielleicht will man dem Kanzler auch nicht die Schau stehlen, hören wir vor seiner Regierungserklärung heute Morgen. Und natürlich hat er gestern Abend auch eine Ansage gemacht, dass man die erste Kommunikation, bitteschön, ihm, dem ersten Mann der Regierung, überlässt. Wer trotzdem nicht schweigt, zumindest mal in der Sache, das sind Lars Feld und Justus Haukapp, die beiden Professoren, der eine aus Freiburg, der andere aus Düsseldorf. Und beide sind die Hosts unseres Ökonomie-Briefings bei The Pioneer. Meine Kollegin Josie Müller hat mit den beiden über das gesprochen, was jetzt an Reformen wirklich benötigt wird.
Heute in einem Monat beginnt die parlamentarische Sommerpause. Dann schließt sich erstmal wieder das Fenster für den Beschluss all der großen schwarz-roten Reformen, auf die wir nun seit über einem Jahr warten. Nach wie vor gibt es keine wegweisenden Maßnahmen in großer Anzahl, um den Lauf der vielen verheerenden Zahlen umzukehren. Sei es bei den Insolvenzen, bei Beschäftigungsabbau, Investitionsstopp oder Verlagerung und der steigenden Staatsverschuldung ohne großes Wirtschaftswachstum. Noch steht im Raum, dass die Koalition Ende des Monats ein ganzes Reformpaket vorstellen will. Wo steht denn Ihrer beide Glaube dahingehend?
Eine schwierige Frage. Ich habe ja im politischen Berlin gelernt, dass man zuerst einmal, wenn ein Journalist oder eine Journalistin eine Frage stellt, man versucht, seine Botschaft loszuwerden und dann erst auf die Frage antwortet.
Ja, aber hier machen wir das nicht so.
Ich glaube, das Allerwichtigste, was wir an den Anfang nochmal stellen müssen, ist, deutlich zu machen, wie ernst die Situation wirklich ist. Ja, wir haben ewig hier in diesem Podcast drüber diskutiert, immer wieder Woche für Woche, dass die Lage schwierig ist. Aber ich habe manchmal so den Eindruck, das ist immer noch nicht überall durchgedrungen. Die Lage der deutschen Wirtschaft ist extrem schlecht. Das, was wir feststellen müssen, ist, dass die Investitionstätigkeit weiterhin sehr, sehr schwach bleibt. Dass schon jetzt Reaktionen erfolgen auf die angekündigten Maßnahmen der Bundesregierung, etwa die Gesundheitsreform, die dazu führen, dass die Investitionen weiter runtergehen. Ich denke an die Meldungen von Eli Lilly und von Böhringer, die klar gesagt haben, sie reduzieren ihre Investitionen im Inland. Im Ausland wird investiert. Also es ist nicht so, dass wir in irgendeiner Form ein Nachfrageproblem hätten. Die Unternehmen investieren bloß nicht in Deutschland. Die wollen hier nicht mehr investieren. Die haben genug. Und je mehr darüber diskutiert wird, wo kriege ich jetzt noch mehr Einnahmen her? Wo kann ich nochmal über Steuern, über irgendwelche Details bei der Verbeitragung von irgendwas den Unternehmen zusätzliche Kosten aufladen? Bei all dem sagen die Unternehmen einfach, dass die gehen weiterhin in die falsche Richtung. Diese Bundesregierung versucht irgendwie miteinander zurechtzukommen und das nutzt nichts. Das ist, glaube ich, das, was wir ganz klar sehen müssen. Und da kann man die Alarmsignale nicht schrill genug formulieren und die Glocken nicht laut genug läuten, wie problematisch das wirklich jetzt ist. Es kommen die äußeren Einflüsse natürlich hinzu. Ja, wir haben also dieses Problem, dass uns der fortdauernde Iran-Krieg weiterhin Wachstumspunkte kosten wird, dass die Inflationsrate jetzt deutlicher nach oben geht, dass die EZB Zinserhöhungen durchführen muss bei der jetzt schon gestiegenen Inflationsrate auf 3,2% im Euroraum. Die Kerninflationsrate ist nach oben gegangen. Das heißt, die Zinsen steigen. Die Zinsen steigen auch am langen Ende des Marktes, weil die Verschuldung überall nach oben geht. Alles Rahmenbedingungen, die, wenn wir nicht aufpassen, dafür sorgen und vor allen Dingen, wenn wir nichts dagegen tun, dafür sorgen, dass uns der ganze Laden um die Ohren fliegt. Und ich glaube, das muss man endlich noch einmal deutlich sagen. Das kommt mir immer noch bei vielem zu kurz. Und klar, es wird welche geben, vielleicht sind das nicht gerade unsere Hörerinnen und Hörer auf diesem Kanal, die sagen, naja, der Feld und der Hauk haben immer schon neoliberal, die haben jetzt nichts anderes im Kopf, als irgendwelche Leistungen zu kürzen und den Sozialstaat abzubauen. Das ist alles Unsinn. Wir haben einen massiven Ausbau des Sozialstaates seit 2011 erlebt. Das IFO-Institut hat das jetzt alles nochmal belegt, auch noch für die etwas längere Frist, und führt das vor allen Dingen zurück auf den Ausbau der Leistungen in der Rentenversicherung. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Und dann haben wir im Gesundheitswesen sozusagen die nächste Ausweitung der Leistungen. Wenn wir das nicht rückgängig machen, haben wir ein Riesenproblem.
Lars, du hast gesagt, wir müssen aufpassen, dass uns der Laden hier nicht um die Ohren fliegt. Ich hätte ja gesagt, hier fliegt bald gar nichts mehr. Ja, du hast ja völlig recht. Die Lage ist sehr ernst. Ich bin aber so ein bisschen optimistischer als du, muss ich sagen, dass ich doch das Gefühl habe, dass es so langsam doch durchsichert bei einigen, dass die Lage wirklich sehr ernst ist. Vielleicht noch nicht bei allen in dem Ausmaß, wie man das sich erhoffen würde, dass die Realität zur Kenntnis genommen wird. Aber ich habe doch jetzt so einen etwas vorsichtigen Optimismus, dass es bei mehr Leuten angekommen ist. Ich hatte neulich eine gemeinsame Podiumsdiskussion mit Herrn Vassalidis von der Gewerkschaft und hatte jetzt nochmal ein ganz interessantes Interview in der Rheinischen Post. Ich habe gemerkt, bei den Gewerkschaften, zumindest bei den Industriegewerkschaften, da kommt das doch stärker an in Teilen, zumindest wie ernst die Lage ist. Und das transportiert das so ein bisschen auch in die SPD, auch wenn das nicht bei allen Gewerkschaften, würde ich sagen, gleichermaßen der Fall ist. Aber ich wäre jetzt gar nicht so pessimistisch, dass wir vielleicht doch noch Reformen sehen. Aber man muss auch sagen, wenn wir sie jetzt nicht sehen, dann ist es irgendwann zu spät. Ja, das dauert ja auch ein bisschen, bis sie umgesetzt werden, bis sie Wirkung entfalten. Selbst wenn die jetzt beschlossen werden sollten in ganz kurzer Zeit, sind die ja nicht da von einem Tag auf den anderen. Wobei natürlich das schon mal ein ganz positives Signal wenigstens wäre für die deutsche Wirtschaft.
Ja, dein Optimismus in allen Ehren, aber schau dir die Dynamik an, die wir in Asien, insbesondere in China haben, wie die Unternehmen die Angebote der USA annehmen, obwohl das sicher auch eine schwierige Situation in den USA ist mit Donald Trump und der Polarisierung des politischen Systems dort. Aber ist es trotzdem so, dass Regulierungsintensität, Arbeitskosten, Steuerbelastung, Energiekosten sind dort alle viel, viel niedriger mit insgesamt einer Struktur, die Innovationen besonders begünstigt. Diese beiden Regionen, die laufen den Europäern den Rang ab. Und wir in Deutschland sind eines der größten Hemmnisse gegenwärtig in Europa für irgendetwas, ja? Wir und die Franzosen, ja, ganz besonders dramatisch. Wir haben uns sozusagen Frankreich angenähert in den letzten Jahren. In der deutschen Politik bleibt fatal, dass die SPD sich ab 2013 forciert in Richtung Gewerkschaften bewegt hat. Das heißt, sie wird keinen Reformen zustimmen, denen die Gewerkschaften nicht folgen wollen. Und das, was wir im Moment sehen auf der Gewerkschaftsseite, Herrn Vassiliadis in allen Ehren, ich schätze ihn sehr, aber es ist nun mal so, dass der DGB von Verdi beherrscht wird, offensichtlich. Und der DGB hat einen Steuervorschlag gemacht, der einfach unterirdisch ist. Das muss man ganz klar sehen. Der ist unterirdisch. Ja? Das würde bedeuten, dass, was die vorschlagen, dass in der Spitze die Einkommenssteuer plus Solidaritätszuschlag auf 55% steigt. Das betrifft Personengesellschaften. Da wird dann von der Thesaurierungsbegünstigung geredet und so. Aber die nimmt kaum einer in Anspruch. Das lässt sich gar nicht so einfach regeln damit. Ja, also die Idee, dass die Personengesellschaften sich wie Kapitalgesellschaften besteuern lassen, wäre das, ja. Es sollen zusätzliche Vermögensteuer kommen. Die trifft natürlich die Unternehmen auch, weil sie verfassungsfest sein soll. Und noch eine einmalige Vermögensabgabe obendrauf. Die Privilegien bei der Erbschaftssteuer wollen sie streichen. Und. Wenn ich mir dann anschaue, was das Paket, Gesundheitspaket und das Pflegepaket im Moment enthält, dann sind über die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen in beiden Fällen, die Verbeitragung der Minijobs in beiden Fällen, die Unternehmen in Milliardenhöhe zusätzlich belastet. Und ich kann wirklich nicht erkennen, bei aller Bereitschaft, dass sich diese Bundesregierung auch an verschiedenen anderen Stellen bewegt, gerade bei den genannten Reformen Gesundheit und Pflege, eben auch mit Leistungskürzungen sich bewegt, dass das nun tatsächlich helfen würde, die Investitionen zu stärken. Ich sehe das nicht.
Das stimmt. Also im Bereich die Verbreitragung der Minijobs und so, das ist sicherlich nicht der richtige Weg, dass man sagt, wir müssen Kürzungen vornehmen. Wir müssen das ein bisschen ernsthafter prüfen, sozusagen, wer wirklich Pflegegeld bekommt, insbesondere in den unteren Leistungsstufen. Das ist natürlich sehr sinnvoll, muss man sagen. Sicherlich gibt es auch andere Baustellen, wo ich mir auch Sorgen mache, ja, dass wir etwa im ganzen Bereich der Überregulierung immer noch nicht das Tempo aufgenommen haben, auch in Brüssel nicht das Tempo aufgenommen haben, das wünschenswert wäre, sondern wir immer noch mit irgendwelchen Klicker-Klacker jetzt wieder eine neue Verpackungsregulierung um die Ecke kommen, die letztendlich nur nervt und nichts so richtig bringt. Das stört mich auch und ich sehe, Herr Wildberger ist auch unzufrieden mit dem Tempo der Entbürokratisierung. Das freut mich in gewisser Weise, dass es ihm nicht schnell genug geht. Muss ich sagen, dass er da wenigstens auf die Tube drückt. Aber von daher ist ja jetzt doch sozusagen der Zeitpunkt gekommen, wo man sich dann hoffentlich zusammenreißt und sagt so, ich meine, der DGB, dieses Steuerkonzept, ich meine, das wird man ja auch gar keinen Fall machen. Ja, also so verrückt wird keiner sein. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das ist ja eine quasi Aufforderung zur Auswanderung.
Die ganze Folge mit der Analyse der Professoren, das ganze Gespräch, das Josie Müller mit den beiden geführt hat, das finden Sie auf thepioneer.de. Jeden Morgen liefern wir Ihnen das, was wichtig ist, hier in diesem Podcast. Auf Spotify, in der Pioneer-App, bei Apple Podcast und. Und jetzt, das ist das Interessante, bringen wir unseren Podcast dorthin, wo es lebendig wird. Nämlich live in Ihre Nähe auf die Bühne. Und zwar nicht früh morgens, sondern late at night. Unsere Late-Night-Briefing-Tour kommt nach Hamburg, nach Heidelberg, Essen, nach Köln, nach Erfurt in den Kaisersaal, nach Stuttgart, nach Düsseldorf und ja, nach München doch sowieso zwei Abende hintereinander. Mit dabei Jörg Thaddäus zum Beispiel. Auch Alep Doğan wird dabei sein, Chelsea Speaker, Diana Kinnert, Pia von Versebe und die Pioneer Band doch sowieso. Tja, und mich? Tja, mir hat man auch versprochen, dass ich mit darf. Ehrensache würde ich sagen. Es wird spannend und tolle Gäste haben wir auch eingeladen. Henrik Wüst kommt zum Beispiel in NRW dazu. Oliver Beete, Chef der Allianz, wird in München dabei sein. Gemeinsam mit der Brost-Stiftung aus NRW bringen wir unseren Journalismus also auch in Ihre Nähe. Alle Infos und die Tickets finden Sie in den Shownotes für diesen Podcast.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da sorgen die neuen amerikanischen Inflationsdaten doch für erhebliches Aufsehen. Unsere Kollegin vor Ort, die Börsenreporterin Anne Schwedt, kennt die Details und deshalb schalten wir jetzt nach New York ein. Wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, die Zahlen wirken auf den ersten Blick echt alarmierend. Allerdings fallen die auf den zweiten Blick weniger dramatisch aus. Insgesamt ist die Inflation im Mai um 0,5% zum Vormonat gestiegen und liegt jetzt bei 4,2% im Jahresvergleich und damit zum ersten Mal seit 3 Jahren wieder über der 4%-Marke. Angetrieben vor allem durch knapp 4% höhere Energiepreise. Wenn man allerdings Energie und Lebensmittel rausrechnet, also auf den Kernindex schaut, dann sieht es deutlich ruhiger aus. Der Kern-CPI ist nur um 0,2% zum Vormonat gestiegen, 2,9% im Jahresvergleich, etwas weniger Dynamik tatsächlich als im April. Spannend ist, was das Ganze politisch bedeutet. Fed-Chef Kevin Warsh hat immer gesagt, ihn interessiert vor allem die zugrunde liegende Inflation, also der Kern der Inflation ohne den kriegsbedingten Energieschock. Und genau da liefert der Bericht ihm Argumente, erstmal nichts an den Zinsen zu ändern. Und auch Präsident Trump spricht demonstrativ davon, dass er die aktuelle Inflation liebe. Und er erwartet, dass die Teuerung nach dem Ende des Iran-Kriegs wie ein Stein fällt. Gleichzeitig betont er, dass das US-Militär heimlich mehr als 100 Millionen Barrel Öl sicher durch die Straße von Hormuz gebracht hat, auch mit neuen sogenannten Selbstverteidigungsangriffen gegen iranische Ziele, und dass genau diese Operationen aus seiner Sicht verhindern, dass der Ölpreis Richtung $200 explodiert. Der Markt ist allerdings ganz und gar nicht begeistert. Da gab es gestern wieder tiefrote Zahlen. Der S&P 500 fiel um 1,6%, der Dow Jones 1,9% und die Nasdaq sogar fast 2%, Gabor.
Und Anne, du hast auch in die Bücher von Oracle geschaut. Sag uns, wie geht's diesem Unternehmen?
Ja, operativ läuft es bei Oracle eigentlich richtig gut. Im abgelaufenen Quartal sind die Erlöse um 21% gestiegen. Auch der bereinigte Gewinn lag über den Erwartungen, vor allem dank eines KI-getriebenen Cloud-Geschäfts, dessen Infrastrukturumsatz um beeindruckende 93% zugelegt hat. Oracle hebt zudem seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2027 leicht an und bestätigt sein Umsatzziel. Unterm Strich also klar positive Signale aus dem Kerngeschäft. Aber genau dieser KI-Ausbau hat auch seinen Preis. Der Konzern hat im letzten Jahr rund $55,7 Milliarden investiert. Der freie Cashflow ist mit knapp 24 Milliarden tief im Minus. Und jetzt sollen auch noch mal etwa 40 Milliarden über neue Schulden und Aktien reingeholt werden, obendrauf auf die bereits aufgenommenen rund 48 Milliarden. Das schreckt viele Anleger hier an der Wall Street ab. Die Aktie wurde deshalb nachbörslich regelrecht auf den Markt geworfen mit einem Minus von über 10%.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass ein ohnehin schon gigantisches Ereignis wie die Fußball-WM immer noch größer und größer werden kann. Aber so ist es. Diese Nordamerika-WM ist die größte, ja, und auch teuerste Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten. 48 Teilnehmerländer, über 100 Spiele. Die USA und seine Nachbarn im Norden und Süden, also Kanada und Mexiko, sind die Gastgeber. Heute Abend geht's so richtig los. Im ersten Spiel trifft Mexiko in seiner Hauptstadt in Mexico City auf Südafrika. Und Deutschland spielt am Sonntag dann zum ersten Mal gegen Curaçao. Ja, Curaçao, das ist kein blauer Likör, sondern ein kleiner Inselstaat vor der Küste Venezuelas. Aber trotz der rund 90%igen Siegeschance für Deutschland, das wäre so mein Tipp, sollte man nicht zu früh jubeln. Gespielt wird in Houston in Texas bei etwa 30 Grad. Klarer Vorteil also für die Inselbewohner. Deutsche Fans, die ihre Mannschaft in der Hitze anfeuern wollen, müssen allerdings ordentlich in die Tasche greifen. Das erste Spiel gegen Curaçao, das ist noch so eine Art Einstiegspreis, das kostet in der günstigen Kategorie nur 155 Euro. Aber Tickets für das Finale rangieren zwischen 3.500 und 7.500 Euro. Und auf dem Zweitmarkt muss man bis zu 20.000 Euro für das Finalticket hinlegen. Die gute Nachricht, Begeisterung ist kostenlos. Die Spiele kann man auch in Husum und in Halle, in Garmisch-Partenkirchen und in Köln sowieso sehen. Wir machen überall einfach Party in the USA. Ich wünsche Ihnen einen sportlichen Start in diesen neuen Tag. Morgen hören Sie aus diesem Studio, von diesem Mikrofon, meine Kollegin Chelsea Speaker. Bleiben Sie mir, bleiben Sie ihr gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.